Jason Kelsey hat es auf den Punkt gebracht, die Eagles sahen nicht aus wie die Adler aus Philadelphia, sondern wie die Tauben aus Philadelphia. Zumindest in Halbzeit 1 in diesem, ja, was war es denn eigentlich, unglaublichen Footballspiel am Sonntag gegen die Los Angeles Rams. Zum Glück sind am Ende aus den Philadelphia Pigeons, die 26-7 zurücklagen übrigens im dritten Quarter, dann aber doch noch die Philadelphia Eagles geworden. Und wie? 33-26 am Ende. Wir arbeiten dieses Spiel und unsere Eindrücke und Erkenntnisse gleich in aller Ruhe auf. Vorher aber erstmal ein Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brotherly Talk. Die Eagles sind 3-0 und wir um locker 3 Jahre gealtert am Sonntag. Oder Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Ja, gealtert bin ich auf jeden Fall, so wahrscheinlich ihr alle da draußen, aber mir geht's natürlich hervorragend. Die Eagles stehen 3-0, als optimistischer Podcast und optimistische Fans sind natürlich Flo und ich allererster Linie erstmal erfreut, wenn man sich das ganze Standing anschaut in der National Football League. Wir können entspannt in Richtung Kansas City und Baltimore schauen, die sich jetzt gegenüberstehen in Woche 4 und eins dieser beiden Teams, absolute Top-Teams immer noch, wird 1-3 stehen nach dem vierten Spieltag. Also von daher glaube ich, bei all dem, was es durchaus an neuen grauen Haaren zu bewundern gibt bei mir, können wir unter dem Strich doch, glaube ich, ganz frohen Mutes auf Woche 4 schauen und dann auch etwas entspannter rückblicken auf das durchaus diskussionswürdige Spiel gegen die LA Rams.
Also ich sag dir eins, wenn du entspannt auf Woche 4 guckst, weil da warten die Tampa Bay Buccaneers und das ist dein Angstgegner, auf das Spiel hast du gar keinen Bock, da sprechen wir gleich noch drüber, aber wenn du entspannt auf das Spiel guckst, dann will ich aber maximal entspannt heute.
Das ist so und wir schauen mal weiter. Da werden wir gleich drauf eingehen. Viele Grüße gehen raus. Flo, du hast ja mit sehr vielen Leuten geschaut, da kannst du gleich mal von berichten. Ich habe mit meinen guten Freunden Dominik und Laura geschaut. Dominik, eingefleischter LA Rams-Fan, Grüße gehen raus. Der hat zwischendurch sehr viel lachen dürfen und ich war mit irgendwie Kapuzenpulli über dem Kopf und dachte, okay, das wird irgendwie alles andere als witzig, aber dachte mir schon, okay, da muss ich durch, nachdem ich das längere Lachen hatte am Ende nach dem schönen Schneespiel in den Playoffs. Und dann ist das Ganze dann doch wieder anders geändert. Also von daher, am Ende hatte ich viel mehr Spaß als er, aber in Summe hatten wir einen sehr schönen Abend und das war auf jeden Fall ganz lustig. Aber Flo, erzähl doch mal von eurer Watchparty und der Takeover ist ja zumindest im Kleinen gelungen und wächst Stück für Stück, was die Eagles-Fans bei euch in Köln bei RTL angeht.
Das ganz sicher. Ich muss kurz trotzdem nochmal nachfragen. Lauras Rolle war dann so dieses streitet euch nicht oder was war Lauras Rolle?
Ja, Laura hat leider sich ein Team ausgesucht, bei dem es in den letzten Jahren nicht allzu viel zu jubeln gibt, nämlich
Giants.
Die, ganz so schlimm ist es auch nicht, zum Glück, sondern Laura supportet die Las Vegas Raiders. Ach, und von daher, beide haben ein kleines Baby bekommen, der Levi. Auch Grüße gehen raus an den wenige Monate alten Levi. Der ist noch kein Fan, aber ich glaube, nach dem Spiel ist er schon ein bisschen Kelly Green, ist er schon ein bisschen angehaucht, glaube ich.
Muss er sein. So, also ja, ich war auf der RTL NFL Watch Party, durfte es moderieren mit vielen, vielen Fans, viele bunte Jerseys. Ist so ein bisschen wie ein International Game dann, ne? Also volle Hütte bei RTL unten in der Mall. Es hat wieder so einen Spaß gemacht. Energie war super. Und ich habe es eben im Vorlauf schon zu dir gesagt, für mich war das natürlich schwierig, jetzt Football zu gucken in Ruhe. Ich musste ja arbeiten oder durfte arbeiten. Aber mit auch vielen Eagles-Fans, die da waren, gemeinsam dieses Spiel zu gucken und Teil der NFL-Berichterstattung bei RTL zu sein. Also alles in einem war schon wirklich sehr, sehr schön. Das war cool und ich hoffe, wir machen das wirklich noch öfter mit RTL. Diese Community-Watch-Partys sind einfach total wichtig, also fürs Produkt bei RTL, aber eben auch für die Community. Das Feedback bekommen wir auch. Also danke an alle, die auch da waren, die mir dieses tolle Feedback geben und sagen, es ist so schön, dass ihr das macht und es ist so wichtig für uns als Football-Fans. Endlich können wir alle zusammenkommen und Football gucken gemeinsam. Also eine ganz, ganz coole, wirklich schöne Veranstaltung und ich hoffe, wir machen das noch viele Jahre.
Ja, das sah auf jeden Fall auch super cool aus. Ihr da draußen, die uns sowieso schon dem Brotherly Talk auf Insta folgen, folgt, wenn ihr es nicht sowieso schon tut, auch dem Flo, dann kriegt ihr da ganz coole Einblicke in dem, was da so auch hinter den Kulissen passiert. Und ich bin mir relativ sicher, nachdem die Eagles ja auch dieses Jahr wieder ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen werden, dass es bestimmt noch die eine oder andere Watchparty von euch geben wird, bei denen auch die Eagles dann live gezeigt werden.
Lehnt sich aber jemand weit aus dem Fenster nach Woche 3. Aber gut, vielleicht auch zu Recht. Wir besprechen es gleich. Ein paar kurze Hot Topics haben wir für euch, bevor wir in das Game Recap gehen heute. Saquon Barkley ist bestraft worden, nachträglich von der NFL, für unnecessary roughness und das, also ich übersetze mal, unzulässige Benutzen seines Helms. Wir erinnern uns kurz an das Play. letzte Woche war das, ne? Gegen Shamari Connor. Haben auch hier im Podcast kurz drüber gesprochen in der letzten Folge. Saquon nimmt da den Kopf runter, läuft halt einfach durch den Cornerback der Chiefs hindurch, muss man ja wirklich so sagen. Macht damit eben noch ein paar Yards plus. Einige sagen, Angry Run, super Play, gab übrigens auch keine Flagge. Die NFL sagt, nachträgliche Bestrafung für Saquon, $46.371. Warum so hoch? Naja, weil es bereits die dritte Bestrafung in 3 Jahren dieser Art für Saquon Barkley ist. Ersttäter kommen nämlich mit $23.246 davon. Habe ich nochmal nachgeguckt. Tim, richtige Regelauslegung oder total unangemessen oder einfach eine Scheißregel? Ich sag's mal so, wie es auch sein könnte.
Eins, zwei oder drei und ich gehe ganz klar auf 3. Also absoluter Schwachsinn, diese Regel. Es ist ja nicht so, dass Saquon Barkley da jemanden verletzen will. Ich kann es bei anderen Aktionen von der Defense gegen die Offense durchaus nachvollziehen, wenn man da irgendwie auf Kopfhöhe tackelt oder ähnliches. Aber zum einen hat er da nicht die Gesundheit seines Gegenspielers über alle Maßen gefährdet, also zumindest meiner Meinung nach nicht. Und zum anderen will man das doch sehen. Also wie gesagt, es ist nichts, wo du jemanden irgendwie Kopf gegen Kopf, Helmet gegen Helmet oder sonst irgendwas, den du aus dem Spiel nehmen willst, sondern Saquon Barkley riskiert ja bewusst als Ballträger seine eigene Gesundheit und will da einfach noch ein, zwei Yards extra rausholen. Also ich finde, das ist eine absolut schwachsinnige Regel und gut, Saquon, zum Glück wird es mit dem neuen Vertrag finanziell egal sein. Ärgerlich ist es trotzdem. Also ab dem Moment, wo dafür dann vielleicht sogar noch eine Flagge geworfen wird, bin ich, was diese Regel angeht oder die generelle Regelauslegung, endgültig raus. Also dieses ewige Feinen im Nachgang, ich weiß gar nicht, man müsste ja fast meinen, die NFL braucht Geld, so viel wie da jede Woche gefeint wird im Nachgang, finde ich ein bisschen Quatsch.
Ja, und du denkst das vollkommen zu Recht dann auch weiter, noch nicht zu Ende zum Glück. Aber was du sagst, ist natürlich total richtig. Ich meine, was sollen die Spieler denn irgendwann, und wir diskutieren da jetzt schon immer drüber, vor allem auf der defensiven Seite des Balls, denn noch machen in diesem Spiel, wenn das so weitergeht? Und ich finde, man muss ja auch nochmal mit einem Ausrufezeichen versehen, es ist auch einfach keine Flagge geworfen worden bei diesem Play. Also, hä? So, und dann guckst du als Liga nochmal drauf und sagst, oh ja, der hat das ja schon zweimal gemacht, jetzt müssen wir, bei dem Ding müssen wir es nochmal machen. Also, was soll er dann machen?
Mich würde mal interessieren, im Übrigen, vielleicht könnt ihr das da draußen mal recherchieren oder ihr wisst sogar auswendig, ob, ich glaube, es war Woche 1 oder 2, ich glaube sogar, es war Woche 1, wo Patrick Mahomes, ihr erinnert euch vielleicht alle, an der Seitenlinie nicht rausgegangen ist, sondern mal reingegangen ist und dem Defender eine mitgegeben hat.
Macht er ja auch
gerne. Genau, würde mich mal interessieren, ob er dafür auch eine Strafe bekommt. Das war jetzt nicht zwingend im Kopf, aber trotzdem natürlich bewusst nochmal so dem Defense-Spieler mitgegeben. Das würde mich mal interessieren, weil, also wie du sagst, das ist keine Flagge, das ist ja auch meines Verständnisses nach nicht zur Disposition, dass die NFL gesagt hat, ja, hätte eine Flagge geben müssen. Es ist einfach Quatsch, da im Nachgang noch zu meinen. Und was ändert das? Ich meine, als ob in der Situation, wenn das wiederkommt, Saquon Barkley oder irgendein anderer Running Back was anderes machen würde. Ne?
Naja.
Also ich meine, die riskieren ja nur ihre eigenen, nicht mal die vom Gegner, die Gesundheit. Also von daher, gut, es ist, wie es ist. Zum Glück kann es Saquon Barkley verschmerzen.
Es liegt hinter uns und wir machen mal einen Haken dran. Noch eine spannende Nachricht zu Saquon. Ist nämlich gerade erst reingeflattert bei mir in der Timeline. Markiert euch schon einmal den 9. Oktober im Kalender. Da startet bei Prime eine ganz neue Doku mit dem Titel Saquon, Diary of a Running Back. Und Prime Video postet eben noch dazu, you know the name, now learn the story. Das machen wir gerne, ne? Und freuen uns auf eine Saquon Barkley-Doku, Tim.
Das machen wir auf jeden Fall. Manchmal sind solche Dokumentationen ja auch ein bisschen langweilig, aber ich meine, dafür, dass es ein Eagles-Spieler ist und Saquon Barkley ein sehr, sehr besonderer Eagles-Spieler, wird das auf jeden Fall, unabhängig davon, dass es logischerweise noch keiner von uns gesehen hat, sicherlich den einen oder anderen richtig coolen Insight geben, den wir da auch gerade in privater Natur von Saquon bekommen werden. Die Story für diejenigen, die die Folge damals gehört haben vom Super Bowl-Recap, hatte ich ja schon mal erzählt. Ich durfte ja auf der Pre-Party der Philadelphia Eagles am Freitagabend vor dem Super Bowl in New Orleans mit dabei sein. Und dort waren auch alle Spieler mit ihren Familien. Und Saquon Barkley, einfach ein absoluter Familienmensch, ist er mit seinen zwei kleinen Mädels. Wirklich, habe ich so nie erwartet, dass 2 Tage vor so einem wichtigen Spiel, also bei uns auch im Fußball würde es das nie geben, dann die Spieler mit ihren Familien und Kindern auf dieser offiziellen Party sind. Die haben natürlich nichts getrunken, aber Saquon Barkley ist dann 2 Stunden lang wirklich mit seinen zwei kleinen Mädchen auf der Tanzfläche rumgehüpft. Das war mega süß. Also der ist nicht so einer, der da irgendwie in der Ecke hängt mit seinen Guys und irgendwie kurz hier sein Goldkettchen präsentiert und flext, sondern ein absoluter Familienmensch. Und da freue ich mich drauf, mehr von ihm zu sehen als Persönlichkeit. Und ich glaube, jeder, der Prime hat, wird sich das anschauen. Und ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere, jetzt ohne Werbung machen zu wollen, wird sich das sicherlich dann auch nochmal vielleicht für einen Monat holen. Weil ich glaube schon, dass es da den einen oder anderen coolen Insight geben wird.
Glaube ich auch. Trailer ist auf jeden Fall sehenswert. Den könnt ihr euch jetzt schon anschauen. 9. Oktober, also Start der Saquon Barkley-Doku. Kurzes Update zur Tush-Push-Situation haben wir ebenfalls für euch. Und dieses Update, ja, Tim, das bringt so ein Fünkchen Hoffnung mit, für das, naja, zumindest etwas längere Überleben möglicherweise dieses so umstrittenen Push-Plays der Eagles. NFL-Insider Adam Schefter hat, ich glaube, am vergangenen Sonntag war das gepostet und schreibt, aus verlässlichen Ligaquellen sei berichtet worden, dass der Tush-Push in der kommenden Offseason möglicherweise überhaupt nicht zur Disposition steht und entsprechend auch gar nicht erst auf den Tischen landet beim nächsten Owners-Meeting. Einfach, weil man die Angelegenheit nach diesen großen Emotionen und den Diskussionen, die ja sehr hitzig waren, ne, um das Thema, erst einmal für ein Jahr ruhen lassen möchte oder muss. Gleichzeitig, so Schefter, sei aber auch nicht auszuschließen, dass es den nächsten Antrag zum Tush-Push-Ban geben wird. Von Mark Murphy, Präsident und CEO von den Packers, kann der Antrag ja allerdings nicht mehr kommen. Der ist im Juli in Rente gegangen. Es müsste also ein neues Team um die Ecke kommen. Ja, Tim, was denn jetzt? Also geht es doch noch ein Jahr weiter? Eigentlich waren sich in den letzten Tagen alle darüber im Klaren, dass die Abschiedstour vom Tush-Push irgendwie schon läuft und begonnen hat, ne?
Ja, eine schöne Nicht-Information des Kollegen Schefters, ne, zu sagen, das wird jetzt nicht kommen, aber vielleicht dann doch.
Ja, genau.
Ich meine, die Info, dass es nicht mehr von den Packers kommen kann, fand ich schon ganz interessant. War mir auch nicht bewusst, dass nicht derselbe Owner das erneut einreichen darf. Durchaus eine interessante Information. Sollte es denn so gewesen sein, dass die NFL die Packers gebeten habe, also bewusst im Konjunktiv gesprochen, sozusagen diesen Antrag einzureichen, weil die NFL das selber nicht möchte, also das ist ja so eine Verschwörungstheorie, die es da gibt, nie bewiesen worden, ne? Sollte es so gewesen sein, rein hypothetisch, dann werden die sicherlich eins der anderen Teams finden. Es waren eine ganze Reihe der Teams, die da mitgestimmt haben. Im Übrigen gibt es gerade die lustige Racheliste. Ich weiß gar nicht, wer von euch sie gesehen hat online, wo, ich weiß gar nicht, wer sie gebastelt hat, irgendein amerikanischer Eagles-Fan war es, der alle Logos hat von den Teams, die für das Verbot des Tush-Pushs gestimmt haben und dann so auskreuzt, gegen wen die Eagles jetzt schon gewonnen haben. Und tatsächlich alle drei Teams, gegen die Eagles dieses Jahr gewonnen haben, haben gegen den Tush-Push gestimmt. Ja. Und dann wurden die schön ausgekreuzt. Mit den Buccaneers wartet schon das vierte Opfer auf seiner Streichliste. Nee, also von daher Spaß beiseite. Am Ende wird man sich sicherlich anschauen, wie läuft die Saison der Eagles und wie oft wird der Tush-Push eingesetzt. Letzte Woche war es ein großes Thema, dass es ja immer Offside ist und so weiter und so fort.
Jetzt wieder. Also wir werden heute wieder über den Tush-Push sprechen.
Ja, aber dann gab es auch wieder mal, das eine oder andere haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, wo dann das Alignment der Defense dann irgendwie falsch war und das hätte eigentlich auch geflaggt werden müssen. Also von daher, ich glaube, das ist ein Thema, das wird uns die ganze Saison begleiten und sicherlich wird es dann auch bei dem Owner-Meeting, wird es wieder eine Diskussion geben, ob dann jemand den Antrag einreicht oder nicht. Das werden wir sehen, aber ich würde fast sagen, es sei denn, es findet irgendwas Spektakuläres noch statt, das Thema sollten wir zumindest mal für die nächsten ein, zwei Wochen von unserer Agenda runternehmen, weil es ist, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, es ist ein bisschen mühsam, die Eagles gewinnen ihre Spiele, diese Woche wird jetzt nicht darüber gesprochen, sondern wieder, keine Ahnung, über wie langweilig die Offense der Eagles ist oder sonst irgendwas. Ich sag dazu nur, no one likes us, we don't care, und if no one likes the Tush Push, we don't care either.
Also von der Agenda streichen habe ich mal notiert, ob es klappt. I don't know. Wir werden sehen. So, dann mit dem letzten Thema in unseren Hot Topics. Da gucken wir heute schon so ein bisschen auf das Spiel gegen die Rams, denn es gab eine Reaktion von Nick Sirianni und von Howie Roseman auf das wirklich, also ja, welches Adjektiv nehme ich? Desaströs wahrscheinlich. Desaströse Kickoff-Return-Game der Eagles. In Woche 3, was da genau passiert ist, das erzählen wir euch gleich noch in Ruhe. Fakt ist, die Eagles haben einen neuen Wide Receiver, -Kick-Returner, Tim.
Ja, Xavier Gibson, der gute Mann, wurde gedraftet vor 3 Jahren von den New York Jets, ist auch noch relativ jung mit 24 Jahren, wurde damals gedraftet von den New York Jets als Wide Receiver aus Austin vom College stammend. Hat bei den Jets in Summe 27 Career Receptions für 268 Yards und einen Touchdown. sicherlich nicht der Grund, warum ihn die Philadelphia Eagles jetzt verpflichtet haben. Er kam ja von den Way, also die, er wurde quasi entlassen, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, von den Jets Anfang der Saison. Die Giants haben sich ihn dann gesichert, er wurde von den Giants nicht eingesetzt, dementsprechend de facto kam er von den Giants. Aber ich würde mal sagen, das kann man in Klammer setzen, weil er kein Spiel gemacht hat. Also er ist ein Jets-Spieler gewesen und eben, wie schon erwähnt, war nicht die 268 Yards in zwei Saisons und ein bisschen der Grund für die Verpflichtung, sondern Xavier Gibson ist ein Punt- und ein Kick-Returner. Er hat tatsächlich für die Jets 68 Punt-Returns vollzogen, 44 Kick-Returns in insgesamt 35 Spielen. Das heißt, durchaus auch erfahren. Wir gehen jetzt mal noch nicht auf die durchaus optimierungswürdige Leistung von unserem neuen Spieler Tank Bigsby ein und John Metchie in den ersten Wochen. Eben der Grund, warum die Eagles ihn verpflichtet haben. Jetzt gibt's aber natürlich ein großes Sternchen an dem Namen. Man könnte sich ja fragen, naja, wenn er also 68 Punt-Returns und 44 Kick-Returns zurückgetragen hat bei den Jets, warum haben die ihn denn dann nach einem Spiel entlassen? Ja, und da gibt's einen großen Grund für. Vielleicht wird der ein oder andere sich erinnern, denn die New York Jets haben im ersten Spiel der aktuellen Saison gegen die Pittsburgh Steelers verloren. Und das war gar nicht so notwendig, um es mal so auszudrücken, denn die New York Jets haben im vierten Viertel tatsächlich relativ überraschend 26-24 geführt. Ja, und dann schlug eben halt die Stunde von Xavier Gibson, aber nicht im positiven Sinne, denn es schlug nämlich im wahrsten Sinne des Wortes unser altbekannter Running Back Kenneth Gainwell, den kennen wir noch sehr gut, Super Bowl-Gewinner für die Philadelphia Eagles, nämlich im vierten Viertel den Ball bei einem Return aus den Händen von Gibson, was natürlich nicht unbedingt für Begeisterung gesorgt hat beim Coach der New York Jets, Aaron Glenn, der gesagt hat, Mann, wir dürfen keine Turnover haben, wir müssen disziplinierter sein, wenn du ein Spiele kostest, stehst du nicht mehr auf dem Feld. So, und was ist passiert? Zwei Tage später haben New York Jets ihn released. Also von daher dürfen wir sehr gespannt sein. Wir hoffen mal, dass es ein einmaliger Fehler war und die Jets da ein bisschen überreagiert haben, aber wir sollten jetzt nicht, nachdem wir letzte Woche schon frohen Mutes waren, was Tank Bigsby als neue Hoffnung der Eagles ist, sollten wir jetzt nicht allzu viele auf unseren neuen Spieler Gibson legen. So viel zu dem Thema.
Wir eröffnen trotzdem unsere Flügel und sagen herzlich willkommen bei den Philadelphia Eagles, Xavier Gibson. Vielleicht wird's ja gut, vielleicht. Wir werden sehen, die Zukunft wird's zeigen. Dann raus aus den Hot Topics, Leute, und rein in unser Brotherly Talk Game Recap aus Woche 3. Wir haben viel zu besprechen und wir sind in diese Woche 3 gegangen mit noch 10 ungeschlagenen Teams in der NFL. Zwei davon in diesem Matchup, der amtierende Super Bowl Champion, nämlich die Philadelphia Eagles, gegen die LA Rams, das Rematch dieses Snow Games, dieser Divisional Round, dieses, was war es, 28-22, glaube ich, ein Spiel, in dem Saquon Barkley mit 205 Yards Rushing den Schnee, ja, den hat er nicht zum Schmelzen gebracht, umgeflügt. Aber so richtig, ja, aber er ist heiß gelaufen, auf jeden Fall, in dem Spiel. Es war ja auch das Matchup zwischen dem amtierenden Defensive Rookie of the Year, Jared Verse, der ein gutes Spiel gemacht hat, und dem amtierenden Offensive Player of the Year.
Der auch ein bisschen Blinkling verloren hat.
Ja, genau.
Kommen wir doch drauf.
Ja, das stimmt. Geiles Interview. Ja, und Saquon war ja noch nicht so recht ins Rollen gekommen in dieser Saison, genauso wie der Rest dieser Eagles Offense. Und der Grund dafür war in Philadelphia auch schnell ausgemacht. Wen wundert's? Da sind wir ja aus der City of Brotherly Love dann auch schon total gewohnt. Tim, war dieses Spiel von Anfang an auch ein Spiel, in dem sich vor allem OC, Offensive Coordinator Kevin Petullo, beweisen musste?
Also ich glaube, er muss sich in jedem Spiel beweisen, ansonsten wirst du in der NFL Probleme kriegen. Aber die Kritik war natürlich nach den ersten 3 Wochen relativ groß an ihm und an seinem Playstyle. Und wir kommen ja auch gleich während dem Spiel drauf. Das Eagles Passgame vor dem Spiel war ja kaum existierend. So, zu was hat das geführt? Das hat natürlich dazu geführt, die Rams schauen sich ja auch die Eagles-Spiele an, wenn sie gegen die Eagles spielen. Und wahrscheinlich sonst auch, weil es einfach Spaß macht. Spaß beiseite. Hat natürlich dazu geführt, dass der allererste Auftrag, den sozusagen der Defensive Coordinator der LA Rams seinem Team, seiner Defense mitgegeben hat, stellt die Box zu. Ja, da passiert in den vergangenen Wochen relativ wenig auf der Passing-Seite. Wir wollen auf keinen Fall nochmal 400 Yards fressen, die nämlich Saquon Barkley in der letzten Saison in den 2 Spielen sozusagen reingedrückt hat. Das wollen wir auf keinen Fall nochmal als LA Rams kassieren. Wir stellen die Box zu. Naja, und dann schauen wir mal, was Petullo einfällt. Was ist ihm eingefallen?
Ja,
das ist genau hier die Frage.
Das ist die Frage. also ich glaube, wir sind uns einig, dass es gleich so ein Nailbiter wird. Der Sieg dann für die Eagles, der 19. übrigens, Sieg für die Eagles aus den letzten 20 Spielen, ist auch bemerkenswert. Auf ja eine wirklich unglaubliche Art und Weise. Am Ende, damit hätte wohl keiner gerechnet, Kevin Petullo sicher auch nicht vor dem Spiel, aber die Dinge kommen so, wie sie kommen. Ne? Wir fliegen mal rein und sehen in Halbzeit 1 eine Offense der Philadelphia Eagles, und ich spreche bewusst über die erste Halbzeit plus, eine Offense, die sich unglaublich schwer tut, den Ball zu bewegen, vor allem dann ja nach der Verletzung von Right Tackle Lane Johnson, kommen wir gleich zu, aber so ein bisschen unabhängig davon, Tim, war das jetzt Unvermögen, war das schlechtes Playcalling, war das eine richtig gute Defense der LA Rams da in Halbzeit 1 oder habe ich irgendwas vergessen? Also woran hattet ihr gelegen?
Woran hat es hier liegen? Das fragst du dich dann. Für alle, die etwas Fußball schauen, wissen auch, was Flo und ich hier gerade anspielen. Aber immer, das ist immer ein Thema für etwas anderes. Könnt ihr mal googeln, ziemlich lustig. Woran hat es hier liegen? Also woran hat es hier liegen, meiner Meinung nach? Zum einen, fand ich, war das Spiel der Philadelphia Eagles, und Dominik kann ein Lied von singen, weil ich habe permanent geschimpft, war komplett berechenbar. In der ersten Halbzeit lag der Fokus ganz klar auf dem Run-Game. Also das genau, was jeder wusste. Eagles sind ein Run-First-Team, und das, ich habe es eben auch schon gesagt, wir als LA Rams reagieren da drauf und schauen mal, was den Eagles einfällt, stellen einfach die Box zu, packen alles irgendwie schön in die Mitte rein. Na, dann soll Saquon Barkley mal versuchen, da in der Mitte durchzukommen. Das hat erwartungsgemäß überhaupt nicht funktioniert, weil das wusste halt jeder, ja, dass er da kommt. Und er hat dann auch nicht wirklich geschafft, über die Außen auszubrechen. Das heißt, das Run-Game war schon mal tot. So, daran hat es schon mal gelegen. Woran hat es noch gelegen? Wir können nicht ins Play-Calling so richtig reinschauen. Es ist aber anzunehmen, dass es sehr unkreativ war und halt eben Jalen Hurts gar nicht so die Möglichkeiten gegeben hat, hier über das Passgame zu kommen. Ist eine Annahme, müssen wir mal so vermuten. Das, was in der zweiten Halbzeit passiert ist, was ja sehr anders aussah, lässt es naheliegen, dass es jetzt nicht Jalen Hurts Fehler war, dass da so wenig gepasst wurde und er einfach nicht irgendwie die richtigen Reads hatte oder nicht die richtigen Leute gesehen hat, weil in der zweiten Halbzeit ging es ja so. Das heißt, das Playcalling war sicherlich auch einer der Gründe, warum es nicht so gut war. So, woran hat es noch hier liegen? Und das hast du auch schon angesprochen. Leider hat sich ja Lane Johnson sehr, sehr früh im Nacken verletzt. Das war natürlich absolut fatal. Was fatal war, war leider auch die Leistung von Matt Pryor. Katastrophal.
Wahnsinn.
Habe ich auch eine Statistik gefunden. Ich guck mal, ob ich sie jetzt hier kurz entdecke. So, wo haben wir den guten Matt Pryor? Lohnt sich nämlich, das ist nämlich wirklich eine Statistik des Grauens, die ihr gleich sehen werdet. Hier habe ich es gefunden. Also Lane Johnson hat leider nur 4 Snaps gemacht. In den 4 Snaps hat er 0 Hurries, Quarterback Hurries erlaubt. Er hat 0 Hits erlaubt und er hat 0 Sacks erlaubt. Das heißt, Lane Johnson, solide wie er immer ist, hat einfach seinen Mann gestanden, da ist nichts passiert. So, dann kam Matt Pryor rein, hat 8 Snaps bekommen. In diesen 8 Snaps ein Quarterback Hurry, 2 Sacks zugelassen, das ist absurd.
Wahnsinn.
Und ein Strip Fumble. Das kommt ja auch noch dazu. Also dementsprechend, woran hat es gelegen? Und das machen wir in diesem Podcast, haben wir es wahrscheinlich noch nie gemacht, abgesehen davon, dass man jetzt auf Matt Pryor draufhauen kann, aber ich glaube, das ist zur Genüge getan, das brauchen wir nicht extra tun. Ich würde zum allerersten Mal, hoffentlich und wahrscheinlich sogar zum letzten Mal, jemanden kritisieren, und das ist O-Line-Coach Jeff Stoutland. Weil da muss man schon sagen, das haben wir ja, also das hast du ja schon beim ersten Snap gesehen, dass Matt Pryor komplett überfordert ist und dass natürlich die LA Rams mit einer sehr guten Defense das massiv ausnutzen und dass es dann irgendwie 8 Snaps dauert, wo wir gesehen haben,
dass er ihn runternimmt.
Ja, Fumble verursacht, 2-6 verursacht, dass es dann so lange dauert, bis Fred Johnson, der wiederum ein sehr gutes Spiel gemacht hat mit 25 Snaps, hat nur 2 Hurries zugelassen, 0 Hits, 0 Sacks. Da muss man schon sagen, das hat Jeff Stoutland falsch eingeschätzt, dass eben Matt Pryor hier der erste Ersatz ist und eben nicht Fred Johnson.
Und das sah wirklich ganz, ganz anders aus mit Fred Johnson dann auf Right Tackle. Das muss man wirklich sagen. Ja, also, aber Jeff Stoutland wird eine Idee gehabt haben und die wird er uns wahrscheinlich nicht verraten. Zumindest nicht, hat das nicht in den letzten Tagen getan. Wir gehen mal wirklich in die einzelnen Drives rein, in Schlüsselsituationen aus diesem Spiel. Der erste Drive des Spiels, der hat nämlich gleich mit einem absoluten Highlight begonnen aus Eagles Sicht und einer Szene, die Mut gemacht hat, also mir zumindest. Die beste Defense der Liga zeigt nämlich einmal mehr, dass sie echte Playmaker in ihren Reihen hat. So wichtig. Zach Bourne mit dem Pick gegen Matthew Stafford bei 2. und 10 für die Rams. Damit eine richtig gute Feldposition für die Offense der Eagles. Gleich zu Beginn an der 38 der Rams nämlich Aber noch zwei Worte zu Zach Bourne. Schon wieder so eine gute Aktion. Das Momentum direkt bei seinem Team, Tim. Wir erinnern uns, der hat bei den Saints kaum gespielt, bekommt die Chance bei den Eagles letztes Jahr, nutzt die und wie, ne, wird All-Pro, gewinnt den Super Bowl, ist mittlerweile einer der besten Linebacker in der Liga. Es ist erst Woche 3, aber man hat schon das Gefühl, dass der so gereift ist, absoluter Teamleader, Zach Bourne, und dass diese unglaublich erfolgreiche Reise von Zach Bourne irgendwie weitergeht. Und das gönnen wir ihm sehr, ne?
Auf jeden Fall. Also für mich, ich hatte es bei mir auch auf dem Zettel stehen, ist Zach Bourne einfach nicht sogar einer, sondern er ist der beste Linebacker der Liga. Wie er da die Augen von Stafford liest, das sieht man sehr, sehr gut. Müsst ihr euch mal anschauen in der Wiederholung. Er guckt die ganze Zeit nur auf Stafford, sieht, wo Stafford hinschaut. Und Stafford hat ihn gar nicht auf dem Schirm, weil er so ein bisschen aus Staffords Blickwinkel so am rechten Rand wahrscheinlich irgendwie in seinem Sichtfeld nur war. Der liest das genau, geht dazwischen und schnappt sich diesen Ball. Also so eine Spielintelligenz, so clever einfach den Quarterback ausgeschaut. Das war sensationell. Also Zach Bourne, das Geld, was investiert wurde, jeden Cent wert.
Jumpt ja auch die Route, also den musst du auch erstmal fangen. Ne? Ja. Also, aber er ist wirklich gerade in der Passverteidigung, aber eigentlich überall ist er einfach
im Tackling stark. Ne? Er misst keinen Tackle, das ist wirklich super.
Weiter so Zach Bourne. So, erster Drive der Eagles, ich habe es gerade gesagt, gute Feldposition. Ich habe mal geguckt, Run, Pass, Scramble, dann 4. und 2 und dann super Gutsy-Call eigentlich von Patullo, fand ich. Nämlich so ein Designed Run über Jalen Hurts, fand ich ziemlich gut.
Hat mir gefallen. Ja, haben wir selten gesehen in der Saison bislang.
Genau, und dann bist du nämlich schon in der Red Zone und da sind die Eagles in dieser Saison bisher echt erfolgreich.
Perfekt.
Ne? 5-mal innerhalb der gegnerischen 20 gewesen, 5-mal gescored bisher. Beim 6. Ausflug klappt es auch wieder. Allerdings zahlen die Eagles, und du hast es schon erwähnt, einen recht hohen Preis, zumindest für dieses Spiel. 2-mal laufen sie den Tush-Push. Einer sieht wieder übrigens verdächtig nach einem Fallstart aus. Sieht halt so aus. Aber vor allem verletzt sich Lane Johnson eben beim ersten Tush-Push. Ey, und da habe ich gedacht, das kann doch bitte nicht sein. Bei diesem Play verletzt sich doch keiner. Wie viel haben wir darüber gesprochen? Mhm. Ne? Mann, dass das mitten in dieser wieder aufgebrannten Situation um dieses Play passiert, ausgerechnet jetzt. Ich habe so gedacht, das kannst du dir doch echt nicht ausdenken, oder? Und dann noch Lane Johnson.
Ja, schade, aber am Ende ist es ja, also das hätte auch bei jeder anderen Situation vielleicht passieren können. Vielleicht war er auch schon angeschlagen ins Spiel gegangen, wir wissen es alle
nicht.
Ja gut,
aber jetzt ist es halt in dem Play auch noch passiert,
ja, klar.
Weißt du?
Ne? Ja, aber ja, gut, ist halt so, ja. Aber ich übrigens, aber vielleicht hast du da auch was anderes gesehen. Meiner Wahrnehmung nach wurde das Thema im Nachgang jetzt aber gar nicht thematisiert. Oder hast du irgendwie mitbekommen nach dem Motto, jetzt verletzt sich da doch jemand? Habe ich gar nicht mitbekommen.
Nee, das stimmt. Ja. Ich finde, es ist natürlich nur, guck mal, und wir haben jetzt eingangs über die Möglichkeiten gesprochen, über Tush-Push-Ban oder eben auch nicht. Jetzt hast du natürlich nochmal ein, also je nachdem auch, wann er wieder spielt, der ist ja, glaube ich, questionable für das Tampa-Spiel nach wie vor, klang aber ganz zuversichtlich, hat so einen Stinger im Nacken. Aber du hast halt nochmal ein Argument mehr, um das Ding dann eben auch aus der Liga zu verbannen. Das war einfach mein Gedanke in dem Moment. Aber also öffentliche Stimmen habe ich jetzt dazu auch noch nicht gehört.
Mhm. Ja, wir hoffen, dass der Einsatz... auf jeden Fall hoffen wir, dass er einsatzfähig ist. Was ich aber, glaube ich, einfach mal probieren würde, unabhängig davon, wie gesund er ist, und also nehmen wir mal an, er wäre gesund und ist in der Lage, irgendwie seinen Jersey anzuziehen am Game Day. Ich würde tatsächlich Fred Johnson nochmal die Chance geben, zumindest zu Beginn, und gucken, also je nachdem, wie fit Lane Johnson ist, beziehungsweise nicht ist, um da gar kein Risiko einzugehen, weil ich finde, dass Johnson es ganz gut gemacht hat, und bevor man da jetzt irgendwas riskiert und dann in den wirklich entscheidenden Spielen dann vielleicht Lane Johnson länger ausfällt, würde ich, glaube ich, kein Risiko eingehen, aber ich meine, dafür gibt es halt eine extrem gute medizinische Abteilung bei den Eagles, die wird das schon richtig einschätzen. Ich wollte nur sagen, ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass wieder nach wie vor Jake Elliott perfekt bleibt, dann beim Extrapunkt, den er reinschießt. Ich freue mich einfach jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn ich das C auf seiner Brust sehe, mit dem ersten Stern für das erste Jahr, in dem er Team-Captain sein darf. Da geht mir Flo als alter Special-Teams-Liebhaber das Herz auf.
Das weiß ich, und da haben wir noch ein, zwei Themen heute zu besprechen. Wenn es um das Thema Special Teams geht, ist Tim ja immer euer Ansprechpartner hier im Brotherly Talk. Also da wird es heute noch das eine oder andere Thema geben und die eine oder andere Frage von mir.
Und im Übrigen, bevor wir jetzt sozusagen nämlich weitergehen, im Übrigen, das war ja, wir haben jetzt ja am Anfang schon gesagt, wie mies das alles war und die erste Halbzeit eine Katastrophe und das Play-Calling war Mist und so weiter und so fort. Woran hat es hier gelegen? Wir müssen uns vor Augen führen, wie fängt denn das das Spiel an. Und Dominik saß schon mit zwei weinenden Augen neben mir als Rams-Fan. Es hätte ja nicht besser starten können. Die LA Rams beginnen.
Das ist so.
Zach Bourne holt sich die Interception und direkt im Gegenzug machst du einen Touchdown, steht 7-0. Also besser geht's ja nicht.
Ja. Nur dann kommt halt Matt Pryor aufs Feld und dann ist irgendwie der Wurm drin, ne? Denn danach hast du offensiv 4 schlechte Drives in Folge. Nach der Halbzeit ging es dann mit French Johnson später dann viel, viel besser. Der hat ja auch so den Turnaround sicher mit eingeleitet. Und du sagst das richtig, der muss einfach der Backup von Lane Johnson in Zukunft sein. Also Backup plus, ne? Lass Lane Johnson sich erst einmal in Ruhe auskurieren und dann hast du jetzt auch mit diesem Spiel im Rücken bei Fred Johnson jemanden, der ihn sicher adäquat ersetzen kann. Die Rams danach mit einem Field Goal aus 51 zum 7-3, nur einem Field Goal, denn du siehst schon in diesem Drive, dass die Rams Football spielen können, das muss man einfach sagen. Und also offensiv, Kyren Williams, geiles Spiel gemacht über den Boden, ne? Am Ende, glaube ich, mit irgendwie knapp 100 Rushing Yards. Blake Corum hat gut ausgesehen, auch irgendwie 53 Yards oder so. Puka Nacua, alter Freund, was hat der für starke Hände, Route Running, das ist so präzise, Wahnsinn.
Also diesen einen Pass, ich glaube, er war ein bisschen später, den er kurz vom Boden dann fängt, ne? Also die Hände von Puka Nacua, das ist wirklich absurd. Und wie spät er erst getraftet wurde, also dann haben die ein richtiges Nugget gefunden, was sie geschliffen haben.
Ist so.
Aber du hast schon gesagt, also Williams hat ja im Running Game gemacht, was er wollte gegen die Eagles D-Line. Das muss man auch sagen, das war ganz schlecht. Gegen die, also von der Eagles Defense war das ganz schlecht. Also der hat wirklich gemacht, was er wollte und ein Jahr zum den anderen hat er sich da erlaufen. Das wurde danach ein bisschen besser, muss man fairerweise sagen. Auch da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Die Adjustments in der Defense, die kriegt Vic Fangio in jedem Spiel hervorragend hin. Da habe ich nachher nochmal eine super Statistik für euch. Aber in der ersten Halbzeit hat er gemacht, was er wollte.
Nachtrag zu Puka, 11 Receptions, 112 Yards und ich sage das ganz bewusst hier an dieser Stelle, die Rams Offense war die bessere Offense in diesem Spiel.
Auf jeden Fall.
So, also das ist einfach so. So, dann 3 and out und die ersten Pfiffe im Link. Und die gingen eindeutig gegen das Playcalling und den OC Kevin Petullo, das muss man einfach so sagen. Lane Johnson war zu der Zeit schon im blauen Medical Tent, aber ich glaube, das war den Fans an der Stelle, also jetzt nicht egal, aber die haben sich auf andere Dinge konzentriert oder auf jemanden, nämlich Kevin Petullo.
Ja, und ich kann dir auch sagen, warum. 100%, da hast du genau das Richtige nämlich erwähnt, weil das ist noch bildlich vor meinem Auge und ich dachte auch, das kann doch nicht sein, F-ing ernst sein. Erster Pass incomplete, das heißt, du bist im 2. und 10, dann kriegst du nämlich durch den von Pryor verursachten Sack, frisst du, bist bei -8, also nochmal on top, das heißt, du hast den 3. und 18 und bist an der eigenen 12 und dann machst du einen 3-Yard-Run. Also dachte ich auch, das kann nicht sein Ernst sein. Ja, natürlich willst du jetzt nicht irgendwie da, du führst noch 7-3, du willst da jetzt kein absurdes Risiko eingehen. Aber dann so einen einfallslosen Run, und das hatte ich eben schon erwähnt, durch die Mitte, die komplett stacked ist mit der Defense der Rams, wo du weißt, da kannst du das Ding auch direkt im 3. Versuch punten. Also ganz ehrlich, sorry. Also was erwartest du da, wenn irgendwie die komplette Box voll ist und du mit Barkley durch die Mitte läufst, dann machst du halt irgendwie 3 Yards und hast dann den 4. und 15. Ja, dann hättest du das Ding auch direkt wegpunten können.
Wahrscheinlich erwartest du ein Wunder von Saquon, das nächste. Es hat ja schon ein paar davon gegeben. Anyways, im nächsten Drive der Rams, dieser lange Ball von Matthew Stafford auf Devontae Adams, der setzt sich da gegen Reed Blankenship im 1 gegen 1 durch. Tim, mit fairen oder mit unfairen Mitteln? Sag mal, wir haben das diskutiert auf der Watch Party. Das sah nämlich so ein bisschen nach Push-Off und einer Offensive Pass Interference aus. Wie hast du das gesehen?
Du, ich finde, wir haben das später nochmal, wo er auch diskutiert wurde, ob Adams bei dem einen Spielzug da quasi illegal behindert wurde und illegale Pass Interference der Defense hätte gecallt werden müssen.
Ja, und AJ Brown hat auch so ein Push-Off-Ding gehabt, ne?
Deswegen sage ich, also du hättest es auf jeden Fall natürlich eine Flagge werfen können, aber ich fand, die Schiris haben das sehr konsistent gemacht in beide Richtungen. Von daher finde ich, ist es okay, dass das jetzt quasi ein Touchdown war, weil dasselbe quasi in andersrum haben sie später nicht die Flagge geworfen. Und von daher finde ich, also quasi einmal gegen die Eagles, einmal für die Eagles. Von daher finde ich, gleicht sich das aus, das ist schon okay. Adams hat ja auch gesagt, er muss es besser lösen. Das ist jetzt nicht zwingend für ihn eine Flagge gewesen danach, die Aktion. Ich finde, das ist schon okay. Aber, und du hast es auch eben schon gesagt, die LA Rams mit der deutlich besseren Offense, kann ich nur unterstreichen, die haben das extrem gut geschemt, dass halt quasi du dieses Mismatch hast, dass dann eben ein Adams dann gegen Blankenship spielt. Das haben die schon gut geschemt, weil das ist eigentlich ein Matchup, was du nicht haben möchtest. Und weil wir haben es jedes Mal gesehen, wenn Mitchell gegen Adams gespielt hat, hat er keinen Stich gemacht. Also das haben die Rams schematisch überragend gemacht und das wurde dann eben halt auch mit diesem Touchdown belohnt.
Damit gehen die Rams in Führung 10-7. Ich ergänze es mal mit Zahlen. Davante Adams und Quinion Mitchell, der hat das wirklich richtig gut gemacht. 2 Catches für insgesamt 12 Yards hat er nur zugelassen gegen Davante Adams. Das musst du auch erstmal hinbekommen.
Ja.
Im folgenden Drive gibt es dann den nächsten Aufreger, wenn nicht sogar eine Schrecksekunde. Denn Jalen Hurts wird einfach so hart gelevelt von Rams Safety Jalen McCullough, glaube ich, heißt der. Ey, ungeblockt kommt der durch. Zwischen Guard und Tackle auf der rechten Seite der Eagles ist in dem Fall aber, das muss man sagen, eher Saquon Barkleys Job, hier der Blitz-Pickup. Der unterstützt aber in der Situation, und er muss eine Entscheidung treffen, den schwächelnden Matt Pryor auf der rechten Seite. Und so kommt McCullough eben ungeblockt durch und haut Jalen Hurts sowas von weg.
Gute Ball-Security.
Ja, an der Stelle ja. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass Hurts so einen Hit einsteckt diese Saison. Ne? Letzte Woche hat es auch schon so geknallt gegen die Chiefs. Keine Ahnung, aber also haben wir das letzte Saison gesehen? Nee, oder? Und meiner Meinung nach hat eine Regular Season in der NFL 18 Wochen. Ey, wie soll
meiner
das
Meinung nach auch. ja, meiner Meinung nach hat sie auch 18 Wochen. Ich bin komplett deiner Meinung. Und ich hatte ja eben schon, und wie gesagt, das wird bestimmt das letzte Mal sein, eben schon gesagt, ja, Jeff Stoutland, es war nicht so smart, da irgendwie Pryor so lange reinzuwerfen und nicht da früher zu reagieren. Ich sehe es genauso wie du. Also man kennt es eigentlich nicht, der Eagles O-Line, die eigentlich ja die beste der Liga ist. Vielleicht wird sie auch ein bisschen älter, vielleicht lässt es seine Spuren. Ich meine, in der Mitte ist sie nicht alt, Lane Johnson wird halt nicht jünger, aber der ist ja auch eine gute Songspieler, also würde ich nicht falsch verstehen. Es ist überraschend, ich gebe dir recht, also das sollte nicht so oft passieren, weil wir haben mit McKee einen überragenden zweiten Quarterback, aber trotzdem möchtest du das nicht, dass dein Super Bowl MVP Quarterback sich hier frühzeitig verletzt. Das sollte bitte ein bisschen mehr verhindert werden.
Nichts passiert zum Glück und noch mehr Glück dann in der Folge für die Eagles. Kyren Williams läuft den Ball rein bei drittem und Goal für einen Touchdown. Es gibt aber einen Holding Call gegen die Rams und dann nur ein Field Goal zum 13-7. Eagles danach, ihr befürchtet es schon, 3-and-out und zum dritten Mal in Folge schon und dann die nächsten 3 Punkte für das Team von Head Coach Sean McVay, 16-7. Und dann sind es halt schon 2 Scores, die Eagles oder die Pigeons in dieser Phase des Spiels hinten liegen. Ne? Und danach ein Thema, Tim, das bei dir eben besonders gut aufgehoben ist als Special-Teams-Fan. Ich habe es angekündigt und als Special-Teams-Experte. Also, was war denn da bitte bei den Kick-Off-Returns los diese Woche? Wahrscheinlich eine der schlechtesten Performances ever von 2 Kick-Returnern in der Geschichte der Franchise, John Metchie und Tank Bigsby, und tragischerweise sind beide erst letzten Monat verpflichtet worden von den Eagles, um dem Team vor allem in Sachen Special Teams zu helfen. Wir haben ja hier im Podcast schon drüber gesprochen, nur kurz zusammengefasst und dann du, Tim. Metchie hatte 3 gemuffte Kickoffs, Bigsby hat einen fallen gelassen, 7 Returns insgesamt im Spiel und ohne die 2 Touchbacks übrigens startest du im Schnitt an der 16. Also nur eine Offensive Possession nach diesen 7 Kickoffs führte zu einem Touchdown. Der Rest Punts, ein Fumble oder das Ende der ersten Halbzeit. So, jetzt du, ich habe genug geschimpft.
Ja, das war absolut fatal. Man muss dazu sagen, und ich fange erstmal sozusagen mit einer, ja, eine Rechtfertigung soll es nicht sein, aber Carty, der Kicker der Rams, ist auf jeden Fall einer der besten der Liga. Vor allen Dingen bei den entsprechenden Kickoffs beispielsweise. Der kriegt es hin, und das sehen wir jetzt mittlerweile in der NFL vermehrt mit dieser neuen Kickoff-Rule, der dieses sogenannte Knuckleballs spielt. Da könnt ihr mal drauf achten und guckt euch vielleicht auch nochmal die ein oder andere Wiederholung an. Das ist so eine ganz spezielle Schusstechnik, die jetzt eingesetzt wird, wo der Ball wirklich am Rumeiern ist. Es ist extrem schwer, ihn zu fangen oder auch, wenn er aufspringt vor dir, in welche Richtung er geht. Also diese Knuckleballs hat Carty perfektioniert, und das haben wir auch, habe ich mir dann auch von Dominik erzählen lassen, weil ich habe jetzt nicht so viele Rams-Spiele in den ersten 3 Wochen gesehen, komplett zumindest nicht und schon gar nicht die Kickoffs, auch wenn ich Special-Teams-Fan bin, gucke ich mir dann doch nicht die Kickoffs von anderen Teams an. Also diese Knuckleballs, wie gesagt, da erstmal perfektioniert. Nichtsdestotrotz, wir haben Tank Bigsby natürlich auch angepriesen und die Verpflichtung als durchaus positiv bewertet. Das war ja immerhin ein 5.- und 6.-Runden-Pick. Also es ist nicht so, dass die Eagles den von der Straße aufgesammelt haben.
Nee, wir waren fast gehypt hier.
Ja, absolut. Also
fanden wir schon gut.
Man kann nur hoffen, dass sich das jetzt irgendwie vielleicht noch ein bisschen bessert oder dass kein anderer das so gut kann wie Carty. Das werden wir nächste Woche sehen gegen die Buccaneers. Aber Bigsby und Metchie waren da wirklich echt mies, und auch das kann ich euch schildern, ähnlich wie Flo. Ich konnte natürlich ein bisschen mehr fluchen als Flo, der offizielle Version in offizieller Mission bei RTL unterwegs war. Ich habe ordentlich geflucht auf der Couch, auf dem Sofa, weil das war wirklich bodenlos, wie dann wieder irgendwas fallen gelassen wurde und mir ist das Herz in die Hose gerutscht und dachte, okay, jetzt kassieren wir gleich irgendwie entweder in Touchdown durch so einen Fumble oder die Rams schnappen sich den Ball und du startest dann plötzlich, die Rams starten plötzlich an irgendwie der Eagles 10-Yard-Linie. Also das war wirklich katastrophal, wirklich katastrophal. Und die Reaktion haben wir jetzt alle gesehen mit der Verpflichtung. Ja, von daher gucken wir mal, was passiert. Ich glaube nicht, dass sie Bigsby schon abschreiben. Dafür war der auch einfach vom Wert her viel zu teuer. Aber ich glaube, du holst dir zumindest mal im Training noch jemanden rein, den du dir mal als Konkurrent da zumindest anschauen möchtest.
Ey, Xavier Gibson, wenn du zuhörst, übe Knuckleballs. Frag Jack the Make mal, ob er ein paar schießen kann. Kann er garantiert. Der kann alles, Jack Elliott.
Aber sowas so. Von.
Ja, die Rams, die können Special Teams. Die scoren kurz vor der Halbzeit mit dem nächsten Field Goal. 19-7 steht's dann. Hurts geht aufs Knie mit noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Und die Fans, die sind laut im Link, aber nicht vor Freude. Pfiffe. Und das war, Tim, die schlechteste Halbzeit der Eagles unter Nick Sirianni. 22 Plays, 33 Yards. Ich sag's nochmal, 22 Plays, 33 Yards. Was war dein Gefühl zur Halbzeit?
Ja, das Gefühl war komplett mies. Also ich war mir relativ sicher, dass wir das Spiel verlieren werden, weil es hat ja nichts darauf hingedeutet, auf das, was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist. Ich habe mir hier mal die Halftime-Stats, habe ich mir mal runtergeschrieben. LA Rams, 97 Pass-Yards. Auch nicht so beeindruckend, muss man sagen. Also wir haben ja schon gesagt, Mitchell hat einen guten Job gemacht. Und auch Adoree Jackson wird besser und besser. Das können wir jetzt eigentlich schon vorwegnehmen. Man muss ganz klar sagen, dass Adoree Jackson sich deutlich gesteigert hat in den letzten Wochen. Also erstmal gegen die Kansas City Chiefs in der Woche 2 hat er nur 3 Receptions erlaubt bei 5 Targets für 26 Yards. Jetzt gegen die Rams im gesamten Spiel ebenfalls nur 3 Receptions und 4 Targets bei 23 Yards erlaubt. Also Der Mann hat auf jeden Fall seine wirklich schlechte erste Woche gut verkraftet. Also ich glaube, auf Cornerback 2, entgegen unseren Befürchtungen am Anfang, haben sich die Eagles jetzt wirklich gefangen. Mitchell und Adoree Jackson machen das gut. Auch Jagorian Bennett hat solide gespielt. Also aus meiner Sicht ist das gut genug. Vor allen Dingen, wenn jetzt die D-Line nochmal vielleicht ein bisschen mehr Druck in den nächsten Wochen auf die gegnerische Offense ausübt, dann bist du da eigentlich, muss man sagen, wirklich mit Adoree Jackson erstmal gut aufgestellt. Guck mal, wie es weiterläuft. Also das ist das eine. Die LA Rams werden nur bei 97 Yards gehalten. Aber, und das hatte ich auch schon gesagt, dafür das Run-Game 192 Yards. Also Williams hat wirklich gemacht, was er wollte mit der Eagles D-Line. Ja, und wenn wir jetzt mal rüberschwenken und uns mal angucken, die Halbzeitstatistik der Philadelphia Eagles, Pass-Yards, und das ist wirklich, ich kann nur sagen, die Halbzeit des Grauens. Weiß nicht, ob das für einen Sendungstitel reicht, aber es war auf jeden Fall die Halbzeit des Grauens. Pass-Yards -1. Also das erklärt vielleicht auch die Pfiffe der Eagles-Fans. -1 Yard, also hättest du gar nicht geworfen, wärst du besser gewesen. Und auch die Run-Yards nur 34, also ganz, ganz katastrophal, was da geleistet wurde. 0 von 6 Third-Down-Conversions. Das war wirklich bodenlos. Wir haben dann auch Jalen Hurts gesehen, der ja auch durchaus, welche Worte auch immer, wäre immer sehr interessant zu erfahren, Richtung Kevin Petullo und Jamal Singleton an der Sideline gecallt hat. Also das war wirklich richtig mies. Das Ganze, wenn man sich das nochmal anschaut, auch in der ersten Halbzeit, Devontae Smith und AJ Brown kombiniert 2 Catches für 16 Yards, also wirklich mies. Das war gar nichts. Das war wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Und man hat es auch in den Interviews danach gesehen. Devontae Smith hat gesagt, naja, was ist in der Halbzeit passiert? Ja, wir haben uns alle selber in die Augen geschaut, in den Spiegel und haben gesagt, wir müssen es einfach besser machen. Also hat relativ diplomatische Worte gefunden. AJ Brown hat danach ja auch sich nochmal, muss ich sagen, ich weiß nicht, Flo, da bin ich gespannt jetzt auf deine Meinung, hat sich ja sehr explizit geäußert. Ne? Er hat gesagt, wir haben so viele gute Spieler, manchmal fühlt es sich so an, als sind wir ein bisschen konservativ. Ich denke, es sollte nicht so sein. Und O-Ton, let your killers do their things, play fast and play aggressive. So, und das klingt für mich natürlich schon auch so ein bisschen eine Ansage Richtung OC. Also, wie nimmst du das wahr, Flo, die Äußerung zur Halbzeit?
Sei froh, dass er kein Buch gelesen hat und nichts gesagt hat. Mhm. Das ist mein erster Take dazu. Und zweitens, der hat, also trotz dieses für ihn ja sehr, sehr schlechten, überschaubaren Starts in die Saison hat der seinen Mund gehalten, mhm. was ich erstmal positiv bewerte. Dass der jetzt, und der hatte ja sowas wie sein Breakout-Game jetzt hier ja. Gegen die Rams, dass er jetzt den Mund aufmachen darf als Teamleader, als der, der er ist, ist doch also völlig unbestritten. Und ich finde das richtig, dass er was sagt. Und da muss jetzt ein Ruck durchs Team gehen. Und ich glaube, so ein Spieler darf eben auch mal selbst auf so einer Subebene eine Ansage an wen auch immer machen. Und wenn es an den Playcaller der Philadelphia Eagles ist, ja, muss man jetzt nicht in der Öffentlichkeit, kann man auch hinter verschlossenen Türen, hat er jetzt möglicherweise so gemacht, ist aber, finde ich, sein gutes Recht. Also da bin ich entspannt.
Ja, sehe ich auch. Als Leader, finde ich, darf er das. Er hat, finde ich, auch die richtigen Worte gefunden. Es waren nicht zu direkt. Ich meine, er hat das ausgesprochen, was offensichtlich war. Man darf auch ein bisschen aggressiver sein. Das bisschen aggressiver sein, das ist passiert. Jetzt rätseln natürlich alle, wer hat denn nun, lieber Flo, wer hat denn nun in der zweiten Halbzeit die Plays gecallt? War es Jalen Hurts selber? War es Kevin Petullo? Wer war es?
Es war Nick Sirianni, glaube ich. Ja, oder Big Dom.
Das ist die große Frage. Keiner weiß es, vielleicht war Swoop das Maskottchen da hat sich vielleicht dann schon ein gewisser noch Head Coach von den Miami Dolphins vielleicht schon in das Maskottchenkostüm der Philadelphia Eagles geschlichen.
Und meinst du, der ist schon da, Mike McDaniel? Ja?
hat dann vielleicht schon den einen oder anderen Call gemacht. Nein, Spaß beiseite. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, es würde mich sehr überraschen, wenn es nicht so gewesen ist, dass es schon Kevin Petullo war. Natürlich, Jalen Hurts hat, was hat man in den Bildern gesehen, hat eine klare Ansage gemacht, was auch immer die Ansage war. Gab es auf jeden Fall Beef. Und auf jeden Fall hat das Ergebnis, wer auch immer das dann gecallt hat, war, dass es deutlich aggressiver war. Und das ist auch der Jalen Hurts, den wir kennen. Den kennen wir aus dem Super Bowl. Der ist on the spot da. Es war eine überragende zweite Halbzeit, in der Jalen Hurts und dann auch AJ Brown die Eagles vor allen Dingen dann zum Sieg geführt haben. Also da muss man schon sagen, Hut ab, wie du da aus der Halbzeit zurückkommst, weil das war so nicht abzusehen.
Ja, mit einem kleinen Aber hinter dem Komma. Es geht ja nicht unbedingt gleich positiv weiter im dritten Quarter. Ne? Hurts bekommt nämlich den nächsten richtig harten Hit, fummelt den Ball und die Rams recovern ihn in der Red Zone der Eagles, weil Matt Pryor, der ist immer noch drauf zu diesem Zeitpunkt, geschlagen wird in der Pass Protection von Jared Verse, Turnover, und wir haben so viel über diese besondere Qualität ja gesprochen von Jalen Hurts zuletzt. Ne? Der produziert eigentlich keine Turnover, hier leider schon. Und ein Play später führen die Rams mit 26-7, Tim, nach einem Touchdown von Kyron Williams. 26 unbeantwortete Punkte von den LA Rams. So, und da hat keiner mehr, also du ja schon zur Halbzeit, aber da dann spätestens keiner mehr an Comeback der Eagles geglaubt. Wenn ja, höchstens wahrscheinlich über ein Big Play von der Defense oder so, die ja Mut gemacht hat, zumindest in Teilen. Und dann passiert was quasi aus dem Nichts für mich. Weil AJ Brown, und wir haben ihn gerade schon thematisiert, wohl irgendwo seinen Beast-Mode-Knopf entdeckt. Ersten Catch für 8, sein erster überhaupt in diesem Spiel, und dann dieser One-Hander für 36, und du merkst sofort, ey, die Energie war wieder da im Link, und gleich danach Hurts auf Dallas Goedert, Touchdown Eagles, 26-14. Das war der erste Drive in diesem Spiel, in dem Jalen Hurts wie Jalen Hurts aussah.
Sag es mal. Ich habe nämlich auch noch ein Und dazu.
Ja, und das wollte ich nochmal, also auch an dich die Frage richten. Da war so mein Gefühl, ey, das wird jetzt so ein Breakout-Ding von AJ Brown. Der geht jetzt hier steil. Mhm. Der hatte am Ende übrigens 6 Catches für 109, alle in der zweiten Halbzeit und ein Tutty. Also das hat man da total gespürt.
Also dann muss ich sagen, hast du ein besseres Gefühl als ich gehabt, besser reingefühlt. Beim Stand von 14-26 habe ich das noch nicht gefühlt, dass das Breakout-Game wird. Aber
nee, es ging mir nur um ihn. Es ging mir um ihn und seine Energie an dem Zeitpunkt, wo er diesen One-Hander, wo er aufsteht,
ja, das
und
war
die
krass.
Crowd so bei sich hat und so.
Ja.
Also da war mir klar, der ist jetzt im Spiel.
Also auf jeden Fall ist er richtig heiß gelaufen. Was ich noch ergänzen wollte zu diesem Drive, und das tatsächlich habe ich jetzt im Nachgang auch noch mal ein bisschen recherchiert und mich da reingehört. Wir haben allein in diesem Drive, lasst mich kurz schauen, viermal No-Huddle-Offense gesehen, der Eagles.
Oh.
Und das zu dem Zeitpunkt, da ist man schon aggressiv geworden. Es gab offensichtlich einen ganz klaren Plan, wie man da vorgehen will. No-Huddle-Offense, das ist das, wisst ihr alle, wo man sich nicht, also für die, die es nicht wissen, ist überhaupt nicht schlimm, wo die Teams zusammenkommen oder das Team zusammenkommt, nochmal bespricht, welcher Spielzug kommt jetzt, man sich abstimmt und dann geht's los. Gibt natürlich dem Gegner auch eine gewisse Zeit, sich irgendwie neu aufzustellen, auch die eine oder andere Auswechslung zu tätigen. Das hat man eben jetzt nicht zugelassen und hat irgendwie viermal in diesem Drive, was sehr unüblich ist für das dritte Quarter, aber der Spielstand hat es natürlich erfordert, in der No-Huddle-Offensive gespielt. Und da hat Nick Sirianni gesagt, das ist etwas, was wir uns grundsätzlich immer überlegen und wir sicherlich auch vermehrt jetzt nochmal spielen werden. Also, weil da kannst du den Gegner definitiv am falschen Fuß erwischen, wenn du einen klaren Matchplan hast.
Das wird ja auch immer wieder trainiert, ne? Mhm. Also so irgendwie so Two-Minute-Drills,
genau,
oder so schnelle Offense, No-Huddle, ran an die Line und dann wird eben geguckt, was zeigt uns die Defense und dann wird an der Line auf Scrimmage entschieden, was für ein Spielzug dann gespielt wird und das macht natürlich nicht nur was mit der Aufstellung oder mit dem Scheme der Defense, sondern das führt auch manchmal zu riesigen Mismatches, einfach weil die Defense gar nicht dazu kommt,
genau,
auszuwechseln. Wirklich auch ein spannender Punkt. Im nächsten Drive der Rams sehen wir dann etwas, das hat mich zum Schmunzeln gebracht und hat mir nochmal mehr Mut gemacht. Jordan Davis, der läuft sich nämlich schon mal warm für seine Aktionen am Ende des Spiels, hatte ich so das Gefühl. Bei 3. und 2 für die Rams rollt Stafford so nach links raus. Übrigens, Matthew Stafford, Shoutout, geiler Quarterback, ey, also geile Karriere. Ich habe einen riesen Respekt vor dem Typen. So, also rollt er so nach links raus und wir haben eben noch geguckt, Tim, in der Vorbesprechung, der 150 Kilo schwere Interior Defensive Lineman rennt hinterher und verhindert an der Sideline das First Down. Perfekter Winkel und voll der wichtige Stop der Defense.
Auf jeden Fall. Und da haben Dominik und ich auch rumgewitzelt, dass wir beide nicht hätten langsamer laufen können als Matthew Stafford. Soll aber nicht natürlich.
Na komm, der ist alt.
Jordan Davis, ja, immer noch jünger als wir, aber sollte nichts an Jordan Davis überragendem Play dort mindern. Und auch das gesagt, ich kann das nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Matthew Stafford ist einfach ein sehr, sehr cooler Quarterback. Gucke ihm auch sehr, sehr gerne zu. Aber er ist halt nicht mehr der Schnellste in seinem Alter. Und Jordan Davis, also Hut ab, da hat man schon gesehen, wie schnell dieser Mann ist. Und das haben wir dann später ja auch nochmal sehen dürfen.
Zwei Halbzeiten, zwei Gesichter. Denn in dieser Halbzeit Nummer 2 sehen alle, dass Jalen Hurts, der Quarterback der Philadelphia Eagles, plötzlich viel mehr Zeit in der Pocket hat. Und zwar außerordentlich viel Zeit in der Pocket, weil Fred Johnson mittlerweile drin ist auf Right Tackle. Da findet Hurts zum Beispiel Devontae Smith auf so einem irgendein Deep Crosser für ein neues First Down. Saquon Barkley kommt ein bisschen ins Rollen, aber eben insgesamt läuft es plötzlich in dieser Offense. Langer Drive und am Ende der erste Touchdown der Saison von AJ Brown, 26-21. Ein Touchdown übrigens, der auch eine Flagge hätte sein können. Wir haben es gerade schon kurz angeteased. Das sah schon nach einem ordentlichen Push-Off von AJ Brown aus, fand ich.
Ja, hätte man werfen können. Aber wie erwähnt, ich finde, es war eine sehr konsistente Schiedsrichterleistung. Und von daher finde ich es in Ordnung, wenn du in beide Richtungen es gleich auslegst.
So, und wenn wir schon bei Flaggen sind, dann noch kurz das hier. Dieser Taunting-Call gegen Puka Nacua kurz vor Ende des dritten Viertels. Ne? Ey, aber so eine Flagge kannst du nicht ernsthaft werfen.
Ja, eben, deswegen also sage ich Glück gehabt. Ja.
Das ist so albern, oder?
Ja, ja, dieses ganze Taunting-Spielereien. Also auch da, tut sich die NFL keinen Gefallen
Ball,
mit.
Ja. Der spinnt den Ball und zeigt seinen Bizeps. Also was?
Hä? Die Regel ist ja, du darfst irgendwie das nicht in the face of the opposing player machen. So, ja, der lag halt unten und also es war natürlich schon, also es war natürlich hat er schon klar gesagt, hey, ich bin's übrigens und du hast da gerade irgendwie.
Aber darf er auch?
Ja, finde ich ja auch. Was du halt laut dieser, wie ich ja auch schon öfters gesagt habe, bescheidenen Regel da irgendwie nicht machen darfst, ist halt in the face of the opposing player. So, da hat er sich halt
aber
aufgestellt.
Darf ich da kurz reingehen?
Du darfst warum da mal reingehen, aber wir sind uns ja einig.
Aber Tim, warum darf ich denn das nicht machen?
Ja, weil die NFL das sagt.
Weil der andere Spieler dann anfängt zu weinen und nach Hause geht.
Das soll vorgekommen sein. Ja, keine Ahnung, Flo, ich weiß es nicht.
Bei Antonio Brown oder was?
Ja, ja, genau. Dann ziehen sich manche das Trikot aus und gehen einfach. Also wir sollten, also wenn irgendwann, Roger Goodell war ja hier in Frankfurt und wir hatten ja den, als die NFL hier gespielt hat, sollte er nochmal kommen, weil wir hoffentlich irgendwann wieder auch NFL-Spiele in Frankfurt haben werden, dann werde ich mal hingehen und fragen, wer hat sich bei euch eigentlich diesen Scheiß mit den Taunting-Flaggen ausgedacht? Und dann bin ich mal auf seine Antwort gespannt.
Über die Frage wird er sich sehr freuen.
Das kann ich mir vorstellen. Und im Übrigen, Flo, auch nur mal das der Vollständigkeit halber, da haben wir uns ja kennengelernt, also du hättest ihn das auch fragen können.
Ich hatte andere Themen an dem Abend.
Ja, ich auch.
Es tut mir leid.
Nämlich mir zerlegen, wann trinke ich mit Flo den ersten Mojito und frage ihn, ob wir einen Podcast gründen wollen.
Ja, also jetzt wisst ihr auch, wie der Brotherly Talk entstanden ist. Auf eine sehr angenehme, schöne, legendäre Art und Weise. Machen wir nochmal eine ganze Folge draus bei Gelegenheit. So, 4.1 dann für die Rams und die Jordan Davis Show, die geht weiter. Keine Chance für Kyron Williams bei einem Inside Run. 1-1 gegen... Ja, gegen Jordan Davis, gegen Godzilla. Es war übrigens sein Spitzname, wusstest du das? Bei den Georgia Bulldogs haben ihn Godzilla genannt da. Ja.
Cooler Spitzname.
Damit bekommen die Eagles dann den Ball zurück, ungefähr an der Mittellinie, machen aber nichts draus, gehen sogar bei 4. und 6 dafür, ohne Erfolg. Wie fandst du den Call? Ich meine, du liegst zwar hinten mit 5, aber du hast noch über 12 Minuten auf der Uhr. Das fand ich schon irgendwie, weiß ich nicht. Also warum pantest du da nicht auf die 1? Und vertraust deiner Defense.
Ja, ich meine, wir dürfen nicht kritisieren, dass es zu konservativ ist und dann so einen aggressiven Call verurteilen. Also ich fand's gut, weil du ja zu dem Zeitpunkt auch nicht wissen konntest, dass du wirklich dann irgendwie, wie viele waren's, 21 unanswered points dann irgendwie den Rams reindrückst. Mm. Ich fand's gut, es war natürlich sehr ärgerlich, dass es nicht funktioniert hat, aber du hattest ja gefühlt den Lauf eben über AJ Brown, das Momentum geswitcht und dann nochmal aggressiv zu sein, fand ich in Ordnung. Es war hohes Risiko, aber wir können nicht auf der einen Seite konservatives Playcalling kritisieren, auf der anderen Seite uns beschweren, wenn es nicht funktioniert, wenn man aggressiver ist. Okay.
Fair. Der Drive, der anschließende, ist dann gut von den Rams. Für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Mut, auch von Vic Fangio. Der lässt super viel blitzen und das führt halt dazu, dass Puka Nacua immer wieder offen ist. Ne? Stafford, ja, gegen den Blitz richtig stark, trotzdem reicht es nur für ein weiteres Field Goal und das wird geblockt in der Mitte. Jalen Carter und Jordan Davis erkennt man an den Handschuhen ganz gut, wenn ihr nochmal auf das Replay schaut. Einer weiß, einer schwarz mit den Handschuhen, jeweils so mit einer Hand dran. Big Plays und Momentum, Tim, sind einfach so wichtig in diesem Sport.
Das ist so. Und Carter und Davis haben sich scheinbar auch vor dem Spiel überlegt, dass sie, die sind vorher nicht nebeneinander aufgeleint gewesen, haben sie gesagt nach dem Spiel und haben sich überlegt.
Ah, das habe ich gar nicht gehört.
Ja, dass sie das jetzt wohl mal machen wollten. Und es hat ja, wie wir gesehen haben, extrem gut funktioniert. Also das ist beeindruckend. Und auch da sieht man nochmal, das ist eine absolute Willensleistung. Weil wie oft sehen wir das dann, weil eigentlich ist das ja wie ein Extrapunkt, ja, aus der Entfernung, dass das so einfach ist, dass dann die Special Teams dann nicht mehr den extra Ehrgeiz haben, nicht mal mehr so richtig mit ernsthaft versuchen, die Hände hochzureißen, weil klar, ja. 95% der Male funktioniert es halt auch nicht und der kickt das Ding hoch locker über dich drüber. Aber dann einfach wirklich weiter in den Willen zu haben und das zu tun und das wurde hier gleich nicht nur einmal belohnt.
5%, dass es doch klappt.
Ja.
Wir sehen dann auch gleich das nächste Big Play und zwar von AJ Brown. Da war mein Gefühl dann irgendwie also richtig. Irgend so ein Bauchgefühl. Dieser Monster-Catch gegen Darius Williams bei 3. und 10. Ey, das war purer Wille. Pure Physis. Und kurz danach wieder, ne, im 3. Versuch, macht er ja noch so einen Catch and Run. Also wie er die Dinger pflückt. AJ Brown ist einfach super unique in dieser Liga als Wide Receiver, weil er eben so physisch ist und da, also die Bälle high pointed und dann auch nochmal Yards after, also diese Yak, Yards after Catch macht. Das ist einfach so beeindruckend. Fand ich Wahnsinn. Und dann 4. und Goal und dann dieser super präzise Catch von Devontae Smith. Also die Route musst du auch erstmal so laufen von Devontae Smith zur Führung der Eagles mit noch 1:48 auf der Uhr und die Rams mit nur noch einem Timeout. Das haben wir bei RTL auch immer wieder erwähnt. Die mussten so blöde Timeouts nehmen zwischendrin und das hat denen am Ende ja jetzt auch, also zumindest erstmal nicht geholfen, ne? Führung also der Eagles, wie sicher oder wie unsicher warst du dir da?
Also sicher war ich mir nicht. Und ich meine, das hat sich ja dann auch erstmal bestätigt, weil dann sind die Rams nämlich ganz schön darunter marschiert. Also von daher. Ja,
die Eagles sind erstmal noch für 2 gegangen, ne? Ja. Das hat aber nicht geklappt. Ne? Ja. Also 27-26 steht's da und die Rams bekommen den Ball.
War gut verteidigt, muss man sagen, ne? Aber auch finde ich völlig richtig, dass du es versuchst, weil alles andere hätte eh nichts gebracht. Und finde ich, war die richtige Entscheidung, war auch ein Versuch wert, auf jeden Fall da auf Smith zu gehen. Und da, ich war mir, wie gesagt, also ich war nicht pessimistisch, war ein bisschen schockiert, wie leicht dann Matthew Stafford die Rams dann über das Feld geführt hat,
ja,
in 1,48. Und dann bist du eigentlich in der Situation, und die sind ja dann immer weiter dafür gegangen und haben immer noch ein paar Yards weiter rausgeholt, mit jedem Yard, das dann wieder erlaufen wurde.
Aber so ein wilder Ball, ja, durch die Luft auf einer Kur,
genau.
Ey, die sind bescheuert,
ja,
ne? Da,
genau,
waren die schon in Field Goal Range. Ja, ja, ja,
ganz genau. Und dann immer wieder Williams, der dann wieder ein paar Yards rausgelaufen hat. Boah, und dann, ganz ehrlich, dann hast du ein 44-Yard-Field-Goal. Also normalerweise kickt der Kati das, kickt er das easy. Da dachte ich schon, okay, das war's jetzt. Genau, du hast ja auch gesagt, wie da die Stimmung war. Also für mich war das Ding gelaufen. Also das normalerweise gehst du da easy runter. Aber, und da sind wir auch wieder beim Thema eben schon erwähnt, Wille, ne? Der Wille eben nicht zu sagen, das ist verloren. Und ich hau mich nochmal mit allem, was geht, rein.
Total wichtiger Punkt.
Den haben wir da gesehen.
Ich fasse es zusammen. 3 Sekunden noch auf der Uhr. Die Rams haben mit einem Field Goal aus 44 die Chance, das Spiel zu entscheiden. Aber dieses Spiel entscheidet eben nicht Rams-Kicker Joshua Cardy, sondern jemand anderes, Jordan Davis nämlich, Tim. Also wir können uns jetzt über dieses Play, dieses geblockte Field Goal, das ihr alle gesehen habt, wahrscheinlich 100 Mal mit klassischer Musik, mit Titanic-Theme-Song in Slow-Mo, I don't know. Dieses geblockte Field Goal mit dem anschließenden Scoop and Score, das können wir uns jetzt noch 100 Mal anschauen aus allen Perspektiven. Ein Play, bei dem Jordan Davis übrigens ziemlich genau 30 km/h schnell ist. Ne?
Ja.
So 30 km/h.
Schnellster jemals gemessener Spieler seit 2017 macht Next Gen Stat das, und es gab noch nie jemanden, der bei 330 Pounds, also 151 Kilo, schneller war, Wahnsinn, als Jordan Davis.
Ja, und wir könnten jetzt noch eine Stunde über die Reaktionen sprechen zu diesem Play von Jordan Davis selbst, von den Fans. Ich habe Videos gesehen, ey, so cool, von Jalen Hurts, von der Liga insgesamt. Ich will eigentlich nur noch mal genießen mit dir und vor allem wissen, wie deine Reaktion ausgesehen hat bei diesem Play. Ich war ja nicht bei dir.
Ja, also ich habe mich als Gast bei einem Rams-Fan natürlich zurückgenommen, weil das wäre sehr gemein gewesen. Ich habe mich natürlich extrem gefreut. Dominik war am Boden zerstört, hat gesagt, er kann es nicht fassen, ist komplett eingebrochen, weil er hat es dann kommen sehen, weil das Momentum ist geswitcht in der zweiten Halbzeit, man hat es gemerkt. Ich habe dann halt dann doch nicht am Ende dran geglaubt, bei dem Kick, dass eben halt die Rams sich das noch nehmen lassen, wenngleich das Momentum eben nicht mehr auf ihrer Seite war. Hat ja wirklich Stafford sie wunderbar dann noch aus Rams Sicht das Spielfeld runtergeführt. Also ich habe nicht mehr dran geglaubt, und das war natürlich für jeden Rams-Fan der absolute Killer, dieses geblockte Field Goal. Ich meine, dass er dann zurückgetragen wurde, war für das Ergebnis egal, war natürlich aber trotzdem umso schöner. Dann auch mal für das Feiern, und dann ist auch einer der dicken Jungs wirklich positiv gemeint und mit einem Augenzwinkern dann den Touchdown macht, immer besonders schön. Es freut immer alle. Also das war überraschend, und ich konnte, um ehrlich zu sein, ich konnte es gar nicht fassen. Und es sind ja historische Dinge passiert in diesem Spiel. Das war das größte Comeback in der Geschichte des Lincoln Financial Fields. Also das zum einen, das Lincoln Financial Field wurde ja am 3. August 2003 eröffnet. Seitdem gab es noch nie so ein großes Comeback. Der letzte Comeback, der größer war, 1988, damals aber halt eben nicht im Lincoln Financial Field. Es ist tatsächlich das 8. höchste Comeback in der Geschichte der Philadelphia Eagles und die 6. höchste Führung, die LA Rams in ihrer Geschichte, beziehungsweise die Rams in Summe, die waren ja vorher nicht in LA, die Rams verspielt haben. Und das letzte Mal, und dann hört sozusagen zumindest mal die Geschichtsstunde auf, aber ihr wisst ja, ich mag ja solche historischen Details. Das letzte Mal, dass die Philadelphia Eagles in einem Spiel 2 Field Goals geblockt haben, Flo, weißt du, wann das war und gegen wen?
Keine Ahnung.
Es war gegen die New York Giants, und jetzt, und ich glaube ja nicht mehr, war, also ich bin ja jetzt kein esoterischer Mensch, ne? Aber ich glaube nicht mehr an Zufälle. Das letzte Mal, dass die Philadelphia Eagles 2 Field Goals geblockt haben, war gegen die New York Giants. Exakt am gleichen Tag, September 21, 1975, vor exakt auf den Tag 50 Jahren. Das ist doch absurd, Flo, oder?
Das ist wirklich absurd.
Also, glaubt da jemand noch, es gibt Zufälle? Ich glaube es nicht mehr. Und das war schon krass. Und krass ist eben auch was, und ich hatte es vorhin schon geteasert, Jetzt bringen wir es mal zu Ende, was Vic Fangio mit der Defense in der zweiten Halbzeit anstellt. Also er ist in der Lage, als absolutes Defense-Mastermind, die Offense des Gegners zu lesen, sie zu analysieren und in der Halbzeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Eagles in der zweiten Halbzeit, erstes Spiel Dallas Cowboys, 0 Points conceded. Zweites Spiel gegen die Kansas City Chiefs, nur 7 Punkte und das war in der Garbage Time kassiert. Und jetzt gegen die LA Rams haben sie eben auch nur 7 Punkte kassiert. Also das ist schon, das war nach dem Fumble von Jalen Hurts, der kurz vor der eigenen Endzone war. Also was Vic Fangio da mit dieser Defense zaubert und wirklich versteht, was der Gegner macht und in der Halbzeit die richtigen Worte zu finden und die richtigen Adjustments, das ist wirklich, wirklich absolut bemerkenswert aus meiner Sicht.
Unglaubliches Spiel mit einem unglaublichen Ende. Ich sag's, wie es ist. Ich habe auf dem Boden gelegen vor 400 Fans bei der Watchparty und habe mein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Es war einfach nur noch Freudentaumel und unglaublich, unglaublich cool. Ja, und Kudos an Vic Fangio und diese Defense, aber vor allem Kudos ans Team. Warum ich das sage, erkläre ich jetzt nochmal. Damit sind die Eagles 3-0 in diesem Jahr. Wir locker 3 Jahre älter, aber eben auch um ein paar Erfahrungen und Learnings reicher, was die Philadelphia Eagles betrifft. Ich will ein Fazit mit euch teilen. Dieses Spiel war für mich ein absoluter Augenöffner zum absolut richtigen Zeitpunkt und hat den Eagles einmal mehr gezeigt, dass dieses Spiel in allen 3 Phasen, nämlich Offense, Defense und Special Teams, entschieden wird. Du brauchst ein komplettes Team, um Championships zu gewinnen. Und vielleicht haben die Philadelphia Eagles das kompletteste Team der National Football League. Das ist mein Fazit. Jetzt
zumindest du. Das Willensstärkste, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Guckt euch mal alle die, das macht die NFL ja immer ganz schön, guckt euch mal alle die Victory Speech von Nick Sirianni an, der auch nochmal genau das, was Flo gerade sagte, betont. Und dieser Wille des Teams, dass es ein Team ist, was niemals aufgibt, was immer weitermacht, egal wie es am Boden liegt. Ich meine, das war ja nahezu aussichtslos, wie die Eagles zur Halbzeit zurücklagen und dann nochmal einen Touchdown fressen müssen. Also das war absolute Willensleistung. Also vom Mindset her ist dieses Team wunderbar. Da braucht sich keiner über irgendwie Charakter oder andere Concerns irgendwie den Kopf zerbrechen. Wirklich unglaublich gut. Weitere Takeaways, die noch auf meinem Zettel stehen, neben denen, die wir schon angesprochen haben, ist, dass ich mir so ein bisschen Sorgen mache um Jalen Carter. Das war wieder nicht so eine gute Leistung. Hat sich so ein bisschen angefühlt, als hätte er auf 80% gespielt. Das hat mir nicht so gefallen. Also da hoffe ich, dass jetzt sozusagen da mal so ein bisschen der Schalter umgelegt wird. Ist noch nicht das, was wir von ihm kennen und uns vor allen Dingen auch erhofft haben, nach dem überragenden Playoff-Run, den er ja auch hatte. Also da hat man gesehen, das ist noch nicht so dolle, muss man sagen, was auch auf meinem Zettel steht. Und das ist jetzt, geht ja schon in Richtung dann auch nach vorne gucken, was muss ich bessern. Landon Dickerson wirkt definitiv meiner persönlichen Meinung nach noch angeschlagen. Sieht man, dass er unter seinem Niveau spielt. Also ungewohnt hohe Pressure Rate, die er zulässt. Also sicherlich hoffen wir mal, dass die Woche jetzt ihm noch ein bisschen hilft, wieder zu alter Gesundheit zu kommen, weil das ist nicht der alte Landon Dickerson, den wir hier sehen. Er erklärt vielleicht auch das ein oder andere Mal, dass Jalen Hurts da jetzt nicht die Zeit hatte, die er vielleicht gebraucht hat. Etwas, und da seht ihr, dass wir da schon den richtigen Riecher hatten, was Flo und ich letzte Woche schon angekündigt hatten, war, dass Grant Calcaterra gegen die Chiefs überhaupt nicht gut aussah. Wir sehen das Ergebnis davon. Er hat deutlich weniger Spielzeit bekommen. Die Eagles sind deutlich weniger am 12 Personal unterwegs, also 12 Personal für euch da draußen, ein Running Back und zwei Tight Ends. Genau, sehen wir deutlich weniger, weil offensichtlich scheinbar auch der Coaching-Staff so ein bisschen das Vertrauen in Calcaterra verloren hat. Das Blocking haben wir schon kritisiert bei ihm, das ist nicht so wirklich gut. Und jetzt nochmal mit einem positiven Trend vielleicht mal reinzubringen, bei den negativen, die ich erwähnt hatte. Jalix Hunt zeigt eine starke Pressure Rate aktuell. Ja. Also der Durchbruch mit den 6 müsste bald kommen. Und das ist für mich jetzt vielleicht auch sozusagen schon der Blick nach vorne etwas, was besser werden muss gegen Baker Mayfield, gegen meinen, du hast schon erwähnt, den absoluten Angstgegner von mir und der Eagles in Tampa Bay. Also das muss besser werden. Die Edge, das ist noch zu wenig.
Ja, einfach war es nicht gegen die Rams und es wird auch nicht einfacher. Strength of Schedule ist ja immer wieder ein Thema. Wir haben vor der Saison bereits darüber gesprochen. Die Eagles haben einen sehr harten Schedule, aber das hast du halt davon, wenn du Super Bowl Champion bist. Am Sonntag geht's also ins Raymond James Stadium zu den Bucks. Ein Spiel, auf das du wie immer gar keine Lust hast, Tim. Es sollen übrigens laut Wetterbericht gefühlte Temperaturen von 103 Grad Fahrenheit erreicht werden, also knapp 40 Celsius. Und es kann sein, dass es gewittern wird, aber das mit den Wetterunterbrechungen, das kennen die Eagles ja schon aus dem Season-Opener gegen die Dallas Cowboys. Und du auch, du warst nämlich da. trotzdem keinen Bock aufs Spiel oder?
Doch, ich habe immer Bock aufs Spiel. Ich habe immer Bock aufs Spiel, aber es ist auf jeden Fall das Spiel, wo ich nie ein gutes Gefühl habe, leider aus der Historie kommend. Vic Fangio hat zum Thema Temperaturen gesagt, es gibt keine zu warmen Temperaturen, es gibt nur das falsche Mindset. So, das ist auch mal eine Ansage. Mhm. Finde ich eine überragende Aussage. Genau, den Spruch kennen wir, ne? Das werde ich nächstes Mal auch sagen. Wenn jemand sagt, ich friere, kannst du sagen, kalt gibt's nicht, es gibt nur falsches Mindset. Ja? Finde ich überragend, diesen Spruch. Vic Fangio, einfach geiler Typ. Ja, und zum Thema, es wird nicht leichter. Etwas leichter wird es doch, das habt ihr vielleicht da draußen auch gesehen. Wir nehmen heute Dienstagabend auf. Wir haben natürlich dementsprechend noch nicht alle Forecasts drin. Was wir aber schon wissen ist, dass Mike Evans definitiv raus ist aus dem Spiel am Sonntag. Er hat sich verletzt, wird 2 bis 3 Wochen ausfallen mit einer Hamstring-Injury. Das ist sicherlich etwas, was den Eagles auf jeden Fall hilft. Und am Ende des Tages spielt ein 3-0-Team, die Bucks gegen ein 3-0-Team, die Eagles. Das wollen alle sehen. Mit jeder Woche kristallisiert sich mehr raus. Wer ist eigentlich so einer der Top-Dogs, die wir in der NFC sehen? Die Packers sind gestrauchelt, völlig überraschend. Das war extrem überraschend. Die Bucks und die Eagles sind noch ungeschlagen. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Eagles einen klar besseren Roster haben als die Bucks. Also die gehen auch, als was die Wettbüros sagen, als Favorit in dieses Spiel. Wir wissen aber alle, das ist alles nur Zahlen und Schall und Rauch. Am Ende muss auch mal in Tampa gewonnen werden. Das Spiel können wir ja vielleicht am Ende der Saison nochmal sehen in den Playoffs, in welcher Runde auch immer. Also von daher ein super spannendes Spiel. Ich habe auf jeden Fall Lust drauf und ich gehe fest davon aus, Flo, dass es dir mindestens genauso geht.
Absolut. Baker Mayfield ohne Mike Evans, das ist natürlich echt ein herber Verlust für die Tampa Bay Buccaneers. Aber Baker Mayfield, der findet ja eigentlich immer eine Lösung in den aussichtslos erscheinendsten Situationen. Also das kriegt er auch irgendwie hin. Wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Die Detroit Lions übrigens gestern Nacht, Monday Night gegen die Baltimore Ravens. Super beeindruckend. Wirklich extrem starkes Spiel.
Dan Campbell, also einfach absurd krasses Play Calling, ne? Ja. Ich meine, der Typ ist so aggressiv.
Die sind auch wieder da in der NFC.
Hat man nicht gedacht.
Wer nach Woche 1 gesagt hat, die sind weg. Ohne, also OC, DC sind weg. Die kriegen das nicht kompensiert. Die Menschen lagen offenbar falsch.
Amon Ra St. Brown.
Sind wir immer.
Überragend. Ja,
gewinnt dieses Spiel.
Auch was der im Blocking-Game macht, ne? Man sieht ja oft nur die Touchdowns, aber was der Junge da wegblockt, der ist ja kein Monster, das ist einfach ein überragender Spieler.
Überragender Spieler. So, für die Eagles dann danach, vor der Bye in Woche 9 ja übrigens, noch die Broncos, die Vikings und zweimal die Giants. Und dann geht's am 11.11. gegen die Packers nach der Bye, ne? Die, wie du richtig sagst, seit dem Wochenende vielleicht doch nicht mehr das beste Team in der NFC
sind,
haben wir ja häufig gehört in den letzten Tagen.
Und Flo und ich sind ja absolut committed, was eine hervorragende Berichterstattung in diesem Podcast für euch angeht. Und das ist auch der Grund, warum ich nur für euch ins Scouting gehe und mir die Minnesota Vikings nächstes Wochenende in Dublin vor Ort anschaue, um mir schon mal ein paar Notizen zu machen.
Das gibt's doch nicht. Bist du da?
Ja, ich flieg mal rüber. Ich habe gehört, da gibt's auch ein leckeres Guinness zu trinken. Und dann werde ich mir das, ähnlich wie wir das, Flo, du hast uns, und das können wir witzigerweise, ich stelle vielleicht nochmal ein Bild in die Story rein, das letzte Mal uns ja auch gesehen mit unserer lustigen NFL-Reisegruppe in London. Ihr könnt euch vielleicht noch an das Foto erinnern. Flo musste fleißig arbeiten am Spielfeld und wir haben schön das ein oder andere Pint getrunken und uns an einem großartigen Football letztes Jahr ergötzt. Das hat großen Spaß gemacht. Und jetzt dachten wir mal, wir machen das ja schon seit, ich glaube, 5 Jahren, fliegen wir jedes Jahr nach London, gucken uns Einzelspiele an. Und diesmal verzichten wir auf London, weil wir gedacht haben, hey, Dublin ist super cool. Ich war das letzte Mal mit 16 da zum Schüleraustausch, also lang ist es her. Und da werden wir uns mal schön die Stadt anschauen, die Atmosphäre aufsaugen. Du hast ja schon gesagt, das ist immer ganz tolle Atmosphäre, mit alle haben Trikots an, alle feiern einfach nur Football, es ist total entspannt. Und die Iren sind sowieso ein tolles Volk, das macht immer Laune. Und da werde ich mir vor Ort mal das Spiel anschauen und natürlich nur für euch.
Dann scoute mal schön und wer Tim vor Ort sieht, also wer von euch da draußen selbst vor Ort ist, unbedingt Hallo sagen, Fotos machen. Wir posten alle Fotos, das ist hiermit versprochen, ich entscheide das jetzt. Alle Fotos werden bei Insta gepostet, die teilen wir natürlich gerne. Schade, dass du nicht in Tottenham bist, weil da bin ich die Woche drauf.
Na, wir müssen uns ja aufteilen, Flo. Also wir können, ich meine, du hast jetzt nicht nach Dublin geschafft und dann dachte ich, okay, dann das müssen wir einfach aufteilen, damit wir möglichst viel Coverage für die Brotherly Talkers sicherstellen können. Aber ich bin gespannt. Die Vikings sehen gut aus. Wir haben ja einen alten Bekannten, ne? Unseren alten, in Anführungszeichen, Freund Carson Wentz, den ich persönlich ja nicht so mag, aber das ist dann eher so ein persönliches Thema.
Ein gutes Spiel gemacht.
Ja, super.
6 Teams in 6 Jahren,
Also, wie sagt man so schön, man muss die Kunst vom Künstler trennen, manchmal vielleicht. Ich mag seine Persönlichkeit nicht so sehr. Aber nein, das hat er super gemacht und das sorgt auch für ein spannendes Matchup. Ich hatte nämlich schon befürchtet vor ein, zwei Wochen, dass es eher ein bisschen grauselig wird mit der Verletzung. Also das wird, glaube ich, ein cooles Matchup. Die Steelers haben sich ja so ein bisschen zum Sieg gewurstelt, erscheinen nicht so stark, wie man vor der Saison dachte. Also ich glaube schon, dass trotz Backup-Quarterback da die Vikings aus meiner persönlichen Sicht leicht als Favorit ins Spiel gehen.
Ja, würde ich unterschreiben. Und Carson Wentz scheint sich in Minnesota auch wesentlich wohler zu fühlen als woanders. Ist ja so sein Kindheitstraum, für die Vikings zu spielen, ist in Erfüllung gegangen. Also irgendwie gönne ich es ihm und wünsche dir ganz viel Spaß in Dublin. Das auf jeden Fall. Wer nach dem Dublin-Spiel noch Lust hat, NFL-Football zu gucken, schaltet doch mal bei RTL rein. Da könnt ihr mich sehen. Ich habe dann erstes Spiel Browns-Lions
am
kommenden Wochenende. Also das 19 Uhr Spiel. Dann mit Kasim und Stecko. Das wird cool. Freue ich mich schon drauf. Das späte Spiel dann auch. So, das war's dann für diese Woche mit dem Brotherly Talk. Nächste Woche hier alles zum Spiel bei den Tampa Bay Buccaneers. Ich weiß, dass wir diese Woche ein paar neue Leute hier im Podcast haben. Hab ein bisschen Werbung gemacht bei der RTL NFL Watch Party. Willkommen also an euch und danke fürs Reinhören. Wir hoffen natürlich, ihr bleibt dabei. Lasst gerne einen Kommentar da. Das kann man bei Spotify zum Beispiel ja direkt unter der Folge machen. Ne? Kommentiert da also gerne, haben da auch schon den einen oder anderen Kommentar. Freuen wir uns total drüber. Tim, danke dir. Ruh dich ein bisschen aus. Viel Spaß in Dublin. Die nächste Woche in der NFL mit den Eagles, die hoffentlich nie wieder Pigeons sind, kommt bestimmt.
Und wenn ihr live dabei sein wollt, quasi in Dublin und sehen möchtet, wie der Tim im Eagles-Outfit dort durch die ein oder andere Bar schlendert und natürlich auch die Boo-Birds im Stadion repräsentieren wird, dann folgt uns auf Insta, da gibt es auf jeden Fall viel zu sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall drüber.
Wir müssen dringend Schluss machen. Tim Jäger fängt an, in der dritten Person über sich zu sprechen. Haut rein, macht's gut.
Und go Birds!
Go Birds!